Liebe Gemeinde, in den vergangenen Wochen habt ihr hier und in dieser Predigtreihe, da ging es um Wertschätzung füreinander, es ging um gegenseitige Ermutigung, um buchstäbliche Begeisterung und schließlich um den Auftrag. Wir haben ein bisschen Piepen hier drin, kriegen wir es hin? Ich gehe näher ran. Um den Auftrag, für Menschen um uns herum zu Boten der Hoffnung zu werden. Denn das ist ja tatsächlich die bleibende Faszination an dieser Person Jesu, schon vor der Enthüllung seiner ganzen Bedeutung, die eben erst mit seinem Tod und seiner Auferstehung offenbar wird, ist schon vorher in seinem Leben zu spüren, ja, dass er so ein Inspirator ist, dass er einer ist, der uns Menschen oder der die Menschen damals eben auch herausgefordert hat. Dass er Menschen auf ultimative Weise begegnet, davon lesen wir schon in den ersten Berichten der Evangelisten. Er sucht die Menschen auf, die auf der Suche nach einem anderen, nach einem erfüllteren Leben sind. Er findet sie unter den Fischern am See Genezareth, in den Dörfern, in den Städten und auf dem Land. Er überwindet dabei die Grenzen von Traditionen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Er lädt sich im Zweifel auch schon mal bei den Menschen, bei einem Zöllner beispielsweise, im Haus ein, wenn er den Eindruck hat, dass er es jetzt gerade wirklich nötig hat. Dass es wirklich, ja, notwendig ist, dass er bei ihm einkehrt. Und die Menschen, denen er begegnet, die gehen verändert aus diesen Begegnungen weiter. Manche lernen, sich selbst in einem anderen Licht zu sehen. Das ist nicht immer für alle ganz schmeichelhaft. Es ist nicht immer so, dass man sagt, okay, ich sehe mich aus einer anderen Perspektive, in einem anderen Licht und jetzt fühle ich mich richtig gut damit. Sondern manchmal ist es eben so, dass wir mit der Wahrheit konfrontiert werden, dass wir sehen, wo wir irgendwo an Grenzen stoßen, wo wir ja eben auch sehr begrenzt sind. Aber die Wahrheit, die befreit eben auch. So können die Menschen ihr Leben umkrempeln und ihr Wege hinter sich lassen. Andere erfahren Heilung. Sie sind auf äußerliche und innere Art und Weise vielleicht verletzt worden, leben irgendwie in einer Phase oder in einem Zustand, der nicht gesund ist. Krankheiten verlieren aber auf einmal ihren Schrecken in der Gegenwart Jesu. Ausgegrenzte werden auf einmal in den Mittelpunkt gerückt. Leute, die nie zum Teil der Gesellschaft gehörten, dürfen auf einmal mitten dabei sein. Übersehene bekommen Aufmerksamkeit. Und wieder andere verstehen mit einem Mal die Zusammenhänge. Finden Antworten auf das philosophische oder das ganz existenzielle Fragen. Sie kriegen Verheißungen und die Prophetien ihrer Religion auf einmal mit ihrem Alltagsleben überein, so wie wir das gerade gehört haben. Und ich habe das geschrieben, bevor ich euch gehört habe. Genau. Sie lernen, Ideologie von Wahrheit zu unterscheiden und merken, so kann das Ganze funktionieren. All das passiert zu den Lebzeiten Jesu, als er zusammen mit seinen Jüngern durch die galiläischen Dörfer zieht und den Menschen begegnet. Vielen Dank. Keine Frage ist das faszinierend. Und es erklärt sich, warum ganze Menschentrauben Jesus auf seiner Reise begleiten, die mit ihm ziehen und die zu verrückten Zuständen führen, weil auf einmal ganz viele Menschen da sind, die das hören wollen, was Jesus ihnen zu sagen hat. So viele, dass sie vergessen, dass sie Hunger haben, dass sie vergessen, dass sie irgendwie in der Pampa sind und dass es nicht genug Läden gibt, um sie zu versorgen. Und sie erleben dann auch das ein oder andere Wunder. Und wie nachhaltig diese Begegnungen sind, das lässt sich auch heute Morgen sehen. Wegen solch einer Begegnung mit Jesus sind die meisten von uns heute Morgen hier. Wir kommen zusammen, um diese gemeinsame Erfahrung zu feiern. Auch unter uns sind manche, die eine neue Sicht auf ihr Leben bekommen haben, und andere, die auf die eine oder auf die andere Weise Heilung erfahren haben. Andere haben Jesus als Gesprächspartner kennengelernt, haben in ihm den gefunden, der ihnen ihre lange gehegten Fragen tatsächlich beantworten kann. Und mehr noch, dass Jesus seinen Lebensweg in seinem unschuldigen Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung vollendete, das ist nicht nur ein ultimativer Liebesbeweis von ihm, sondern zugleich das Versprechen für uns, dass die Macht des Todes, der für uns Menschen ja der Endgegner zu sein scheint, dass genau diese Macht überwunden ist. Und das schließt dann ein, dass jede Schuld vergeben werden kann und dass keine scheinbare Ausweglosigkeit tatsächlich endgültig ist. Falls Sie also heute zum ersten Mal hier im Gottesdienst sind und sich wundern, warum diese ganz unterschiedlichen Menschen hier so fröhliche Lieder singen, es hat genau mit dieser Jesus-Erfahrung zu tun. Und in Gemeinschaft macht diese Art des Erfahrungsaustausches natürlich besondere Freude. Und weil Jesus in seinem Leben so eine inspirierende Persönlichkeit war, ist für uns Christen es eben eine großartige Herausforderung, Jesus ähnlicher zu werden. Und das war ja das Thema der Predigtreihe und das ist ja auch das Jahresthema dieser Gemeinde. Wir sind eben eine Gemeinschaft, die danach strebt, wie Jesus es vorgelebt hat, wertschätzend miteinander umzugehen, andere zu ermutigen, sich mit Leidenschaft einzubringen und anderen Menschen Hoffnung zu bringen. In dieser Hinsicht sind wir eine Lerngemeinschaft wie die Jünger früher auch. Wir lernen, aber nicht alles, was wir so machen, drückt schon angemessen aus, wie Gott sich das mit dem Zusammenleben von Menschen so gedacht hat. Der Predigttext heute, der schildert zwei solche blinden Flecken, die beim Lernen mal passieren können oder die offenbar werden. Zwei blinde Flecken, die einerseits unsere menschliche Begrenztheit zeigen und andererseits ganz neue Dimensionen des Glaubens für uns aufstoßen können. Ich lese uns aus Markus 10 die Verse 10 bis 27. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst Vater und Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Das ist ja schon ein bisschen scharfer Tobak, oder? Und irgendwie auch ein kurioser Text, weil wenn wir an die ersten Verse denken, dann ist es ja eigentlich so ein Text, den wir so in einer, na sagen wir, verkürzten und leicht harmonisierten Weise vor Augen haben. So in unserem Ohr ist vielleicht mehr so dieser schöne und smarte Satz: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Reich Gottes. So haben wir ihn vermutlich auch schon mal bei einer Kindersegnung gehört. Und selbst wenn die Eingangsverse mitgelesen werden, dann dringt er selten zu uns vor, was neben dem Zuspruch für die Kinder hier eigentlich gesagt ist. Denn das, was Jesus hier unwillig oder aufgebracht macht, ist nicht allein der respektlose Umgang seiner Jünger mit den Kindern. Ihn bringt die Grundhaltung dahinter eigentlich ja auf die Palme. Da verbringen die Jünger die ganze Zeit mit ihm. Tag aus, Tag ein sind sie mit ihm zusammen. Und ja, sie lernen ja irgendwie von ihm. Sie lernen ja, was Jesus da eigentlich sagt und was Jesus da tut. Und sie genießen es, dass sie dabei sein dürfen. Eigentlich müssten sie doch inzwischen verstanden haben, dass Jesus allen Menschen gleichermaßen begegnen will, sich ihrer annehmen mag, für alle Menschen da ist. Was kann dann falscher sein, als diese Kinder zu übergehen und Exklusivrechte für sich zu beanspruchen? Aber genau das tun die Jünger hier. Kletten und klammern, könnte man sagen. Sie suchen den eigenen Vorteil und zeigen so, dass sie es immer noch nicht verstanden haben. Im Kapitel vorher berichtet Markus von einer ebensolchen hochnotpeinlichen Situation. Da heißt es: Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Jesus macht also deutlich schon vorher, worum es eigentlich geht, dass es nicht darum geht, zu klammern und zu kletten. Jetzt also schon wieder, ausgerechnet auf Kosten der Kinder, die Ellbogen einsetzen, das geht leider gar nicht. Man könnte das Ganze so überschreiben, und so habe ich die Predigt überschrieben: Aus dem Weg. Wer liebt, schafft Raum. Steht nicht im Weg herum, wehret ihnen nicht. Das ist eine fundamentale Botschaft Jesu im Blick auf seine gesamte Sendung. Er ist da, er ist gekommen, um alle Menschen ja zu sehen. Er ist gekommen, um allen Menschen zu begegnen. Er ist gekommen aus Liebe zu jedem Einzelnen. Seid dabei, freut euch mit, teilt das Erlebte, aber macht eins nicht: Beansprucht mich nicht allein für euch. Meine Sendung, sie gilt allen Menschen. Das ist das, was er den Jüngern in Stammbuch schreibt. Das ist das, was er ihnen unmissverständlich klar macht und sagt: Geht aus dem Weg, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und so kriegen die Jünger damals nicht nur eine eher unschmeichelhafte Ansage, sondern sie stehen auf einmal auch im Abseits. Das, was sie auf keinen Fall wollten, tritt auf dieser Stelle ein, als Jesus den Kindern dann eben doch noch Zuwendung schenkt und sie segnet. Und dann geht es weiter im Text, gleich im Anschluss eine andere, aber doch irgendwie auch ähnliche Situation. Da kommt ein Musterschüler, einer, der schon immer alles richtig gemacht hat, kommt zu Jesus, ja, und man könnte sagen, er will sich irgendwie so sein Lob abholen. Guck mal, oh Meister, du Guter. Schon an seiner Anrede lässt Jesus kein gutes Haar. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und ehrlich gesagt, man spürt ja schon so ein kleines bisschen die Schleimspur. Und Jesus lehnt ihm auch gleich dankend ab und sagt: Warum nennst du mich gut? Aber schlimmer noch ist, was, dann auch danach kommt und was überhaupt nicht zusammenpasst. Etwas tun, um zu erben, das ruft normalerweise die Kriminologen auf den Plan. Und dabei hat der Musterschüler ja eine tadellose Vergangenheit. Hat sich an alle Regeln gehalten, er hat sich wirklich erkennbar alle Mühe gegeben, einer von den Guten zu sein. Und Jesus weiß das eigentlich auch zu würdigen, denn es heißt, er gewann ihn lieb. Aber die eigentliche Herausforderung, die kann er auch diesem Musterschüler nicht ersparen. Das, was wirklich frei macht, ist nicht das Wollen, ist nicht das, was wir machen können, sondern das Lassen. Das Loslassen von Ansprüchen, das Loslassen von Verdiensten, von Erworbenem. Verkaufe es und teile, was du dann hast. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Und hier könnte der fragende Mensch die Erfahrung machen, die die anderen Jünger zuvor bei der Speisung der 4000, ist bei Markus so, bei den anderen waren es 1000 mehr, eben schon gemacht haben. Das aufzugeben, was allem Anschein nach gerade für einen selbst kaum reicht, macht in Wahrheit Tausende satt. Das ist ja die Erfahrung, die die Jünger da gemacht haben. Sie standen da mit ihren paar Broten und Fischen, übrigens da auch die Zahlen ein bisschen anders bei Markus als bei Matthäus und Lukas, aber sie stehen da und denken, naja, wir sind 12, wir haben 7 Brote, das langt gerade für uns. Und Jesus sagt, hey, verteilt's. Macht die Erfahrung, wenn ihr es verteilt, wird es für alle reichen. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier und ich sehe euch und ich kenne eure Bedürfnisse und ich weiß, was ihr braucht. Diese Erfahrung, die die Jünger gemacht haben, dürfte auch dieser Musterschüler machen. Und der Verkauf von Sicherheiten zugunsten von Bedürftigen würde ihn nicht ärmer machen. Nein, ganz im Gegenteil. Aber so weit ist er noch nicht. Er klammert sich an seinen Besitz und so bleibt er ein trauriger Mensch. Aus dem Weg, wer liebt, schafft Raum. Das gilt eben auch für Dinge, die uns den Weg zu Gott versperren wollen. Das Geheimnis des Evangeliums ist die Zuwendung zum Anderen. Das ist das, was Gott offenbart, indem er Mensch wird, indem er als Christus auf die Erde kommt. Zuwendung zum Anderen, das ist der Kern, was Jesus permanent tut. Er sieht selbst von sich ab. Die anderen nimmt er wichtiger als sich selbst. Er dient ihnen ohne Hintergedanken und ohne Eigennutz. Das ist seine Mission. Aber es braucht Zeit, das zu erkennen. Die Geschichte der unterschiedlichen Jünger zeigt, dass auch ein Live-Dabeisein in Galiläa damals keine Garantie für vollständige Erkenntnis ist. Und auch wir als Gemeinde heute Morgen hier in Wiesbaden sind keineswegs darüber erhaben, uns im Blick auf unsere Jesus-Beziehung zu vergaloppieren. Auch wir können bisweilen aus dem Blick verlieren, dass Jesus nicht exklusiv für uns, sondern dass er für alle Menschen auf diese Erde gekommen ist. Dass er nicht nur für uns Mensch geworden ist, sondern dass er der Heiland für alle ist. Er muss auch uns daran erinnern, dass nicht wir mit unseren ideellen und materiellen Sicherheiten das Ticket für die Ewigkeit lösen können, sondern dass es dieses Hinschauen zu ihm braucht, dass nicht wir etwas tun können, sondern dass wir Beschenkte sein müssen, dass er eigentlich etwas getan hat und dass wir das annehmen können. Dabei ist es eigentlich eine längst erwiesene Erkenntnis, dass wir Menschen unser Lebensglück gerade dann finden, wenn wir anfangen, bedeutsam für andere zu sein. Also nicht für uns selbst sorgen und raffen, sondern anderen Anteil geben an dem, was wir haben und was wir sind und was wir vermögen. Martin Buber hat es mal so beschrieben, der Mensch wird am Du zum Ich. Das, was den Menschen im Kern seines Wesens ausmacht, das, was Gott in seiner Schöpfung in den Menschen hineingelegt hat, ist nicht ein Kreisen um sich selbst, Das, was Gott mit uns Menschen eigentlich gemeint hat, ist, ein Gegenüber zu sein. Ein Gegenüber für ihn selbst, ein Ebenbild Gottes, aber eben auch ein Zusammenleben von Menschen miteinander. Das ist das, was Menschsein im Kern ausmacht. Der Mensch wird am Du zum Ich. Mit meinen Worten ausgedrückt, unsere menschliche Bestimmung finden wir nicht, indem wir uns um uns selber drehen. Und unsere göttliche Bestimmung finden wir nicht, ohne dass wir Gott ganz bewusst einbeziehen und ihm in unserem Leben Raum geben, zu wirken. Erfülltes Leben ist eben kein Do-it-yourself-Projekt. Aus dem Weg. Wer liebt, schafft Raum. Wo stehen wir mit unserem Anspruch, mit unseren Grenzen, mit dem, mit den Vorstellungen, die wir haben von dem, was Gott für uns ist? Wo stehen wir ihm möglicherweise im Weg? Wo beanspruchen wir besondere Rechte? Wo grenzen wir andere aus, weil wir glauben, wir wären die Einzigen, die Anspruch darauf hätten? Gottes Idee ist, er wendet sich uns zu. Das ist sein Wesen. Und wir sind nach seinem Bilde geschaffen. Wo also sollten wir Raum für Begegnungen und Zuwendung schaffen? Wo sollten wir von unseren Grenzen lassen? Wo sollten wir loslassen für das, von dem, was wir für uns beanspruchen und Gott Raum geben, tatsächlich durchzudringen zu den anderen? Wo können wir aufbrechen und das teilen, was wir geschenkt bekommen haben, dass wir Hinweisgeber sind auf Gottes Wesen und auf Gottes Gegenwart in unserem Leben? Amen.